herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, der liberale Jazz-Podcast für die Freunde der Schuldenbremse.
Wow. Hast du gestern Neues aus der Anstalt geguckt? Oder die heute schon?
Das ist immer so ein Flex, sich ein bisschen über die FDP lustig machen und alle sind glücklich.
Ja.
Genau. Damit kommen wir auch zu unserem Präsentator. Der Präsentator dieser Sendung ist die großartige Burgerkette Five Guys.
Ja.
Wir waren ja neulich da und waren sehr begeistert von den Hamburgern, die dort verkauft werden.
Lecker.
Sehr, sehr lecker. Ich fand es toll, dass du gleich an die Bar gegangen bist und gefragt hast, wer mag hier Jazz, wie sieht's aus, habt ihr Bock, das mal zu präsentieren? Und sofort haben sich so zwei, drei Burgerbänder gemeldet und gesagt, hallo, ja, wir machen mit, wir gehen kurz zum Vorgesetzten. Das haben wir dann kurz eingetütet. Es gab einen Umschlag, mit so einem Umschlag belohnt.
Ja.
Langsam lohnt sich das hier richtig, habe ich das Gefühl.
Verzehrgutscheine satt gibt es da.
Ja.
Das Tolle bei Five Guys ist, die haben so eine Cola-Maschine, wo es hunderte Sorten Cola gibt. Ich hatte danach auch einen Cola-Bauch.
Einen Cola-Bauch?
Ja.
Ich auch. Ich fand den Cola nicht so gut, weil zu wenig Kohlensäure. Deswegen habe ich gestern, als ich in einem Cineplex-Kino war, nicht nochmal den gleichen Fehler gemacht und mich wieder an diese Maschine gestellt. Weil natürlich hast du eine riesen Auswahl. Da gibt es ja tolle Colas.
Mhm.
Limette ist zu empfehlen. Vanille.
Ja,
Vanille. Himbeer-Fruchtmix. Das Ganze nochmal mit Fanta auch. Da gibt es die Auswahl, die man aus dem Kiosk gar nicht kennt. Und das finde ich erstmal gut. Aber wenn dann das Ergebnis ist, zu wenig Kohlensäure, dann ist mir die Auswahl ehrlich gesagt relativ egal. Aber du bist da intrigued.
Weil, kann ich dir sagen, die Kohlensäure ist der Feind des Podcasters. Sie sorgt für Aufstoßen.
Ist so, ne?
Ja. Ich habe mir die ganze Kaffeekanne wieder mit nach vorne genommen. In den Ostflügel.
Ja, du könntest doch mal da bei dir um die Ecke, gibt es doch einen, wie heißt denn diese erfolgreiche Kaffeekette? Starbucks. Da gibt es doch einen Starbucks bei dir an der Ecke. Kannst du mal fragen, ob die uns präsentieren wollen.
Nee, das ist nicht the real shit. Das ist Balzac, war das mal.
Ach so.
Die Hamburger, ganz schlau, eine Hamburger Unternehmerin hat sich hat relativ früh das Starbucks-Konzept in Hamburg kopiert und auch, was ich sehr witzig finde, Balzac benannt. Honoré de Balzac ist ja so ein französischer Schriftsteller, der der Legende nach, ich weiß, ich habe keine verlässlichen Zahlen, Balzac Kaffee, ich liebe es, wenn man im Podcast googelt, Balzac Kaffeekonsum. Der französische Schriftsteller Balzac hat angeblich jeden Tag knapp 50 Tassen Kaffee getrunken.
Ah, okay, daher kommt der Name.
Ja.
Ja, Balzac war ja schon marktaktiv, bevor es überhaupt Starbucks gab in Hamburg, ne?
Die
war ja schon viel früher dran.
Ja. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass Balzac sich an Kaffee totgesoffen hat.
Finde ich gut, weil der amerikanische Schriftsteller Starbucks, der hat ja nur 10 Kaffeetassen getrunken.
Jetzt nochmal eine kleine Trivia-Quiz. Wer ist Starbucks?
Keine Ahnung.
Starbucks ist, glaube ich, der Typ, der oben im Mast sitzt im Roman Moby Dick.
Aha.
Der heißt,
und der muss ja immer auf Kaffee sein dann deswegen, weil damit er wach ist.
Genau, weil er den Wal sehen möchte.
Ja, den Wal sehen muss.
Ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße. Ich mache nochmal Faktcheck. Starbucks findet man natürlich nur der ist Steuermann Starbuck, genau. Jetzt haben sie geschafft. Ja. Das Internet ist voll von Starbucks Kaffee, aber der liebe Steuermann Starbuck nicht da. Vielleicht sitzt er auch gar nicht im Mast. Sitzt ein Steuermann im Mast oben?
Das ist nicht der Steuermann. Nee. Der Steuermann muss ja ans Steuer. Und hast du schon mal ein Segelboot gesehen, wo im Mast oben das Steuerrad drin ist? Oder die Pinne, wie man so schön sagt.
Ach ja! Ach, das heißt Pinne, okay.
Toll. Na, die Pinne ist einfach so ein Stiel, ne? Okay. Aber die hatten ja auch teilweise richtige Steuerräder.
Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber vielleicht gibt's das. Ich habe was anderes Tolles. Wir müssen das einmal abhaken. Ich habe was anderes Lustiges gesehen, wenn ich mich Strandfigur 2024 um die Alster quäle. Im Sauseschritt. Ja. Neulich war ich joggen, da sagte jemand, Vorsicht, da vorne ist ein Blitzer. Ich auf jeden Fall war an der Alster und es gibt so eine Stelle, da sind Leute auf einem Hydrofoil unterwegs, ein Hydrofoil. Hast du das schon mal gesehen?
Nee, was ist das?
Google das mal im stillen Moment. Das ist so eine Art Surfbrett, was aber überm Wasser schwebt.
Ach doch, das habe ich schon mal gesehen. Ja, genau. Sieht cool aus. Das ist doch hier Mark Zuckerberg auch schon mal gefahren. Da gab es so ein tolles Foto von ihm.
Ach, guck mal. Ja.
Mit so einer amerikanischen Flagge, glaube ich, oder? Hatten die
nicht
so eine
amerikanische Flagge? Absoluter Boss-Move.
Guter Tipp. Was wären wir ohne ihn? Wir wüssten gar nicht, wie wir unseren Podcast promoten.
Richtig.
Ohne Mark Zuckerberg.
Ja. Danke.
Und das ist ja auch das Gute, dass es Starbucks gibt, weil Mark Zuckerberg kann sich einen ganzen Berg Zucker immer in seinen Starbucks-Kaffee gießen.
Ey, ich habe gerade original auch so Ratter, dass der humoristische Teil meines Gehirns hat überlegt, ob ich da jetzt eine Pointe draus machen kann. Dann habe ich es gelassen und dann kommst du um die Ecke mit einer
Ja, für mich ist das nicht so schade.
Nein, nein.
Aber schneiden wir raus.
Okay.
Aber genau, Hamburg.
Ja.
Hamburg, gute Stadt, ne? Hauptstadt des Verbrechens.
Ja.
Ich hab mir, du hast mich in einen Podcast empfohlen.
Ja.
Über den Hamburger Jazzmusiker Gabriel Coburger.
Ja.
Er wird interviewt. In einem Podcast von Stefanie Lottermoser, der heißt Jazz Moves Schnack.
Ja. Schnack wegen Nordisch für Reden.
Ja, das geht ja nicht ohne. Also in Hamburg braucht man immer so einen, auch so einen Bezug zur Folklore.
Moin Moin. Ja, wir sind wieder unterwegs an der Vorderkant. Dieses Wochenende übrigens Hafengeburtstag.
Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Hafengeburtstag. Habe ich gute Bands gesehen früher. Okay. Immer gerne Tito und Tarantula.
Ja, ganz toll. Ich habe gestern mal geguckt, was so läuft. Heute Abend könnte man sehen Iron Priest, Judas Priest Coverband und Bon Scott, AC/DC Coverband.
Ah ja, sehr gut. Ja.
Ich liebe Coverbands.
Nur da fiel mir auf, dass sie sich auch darüber unterhielten, Berlin, Hamburg, also Gabriel Coburger sagte irgendwie, dass er es schon irgendwie cool findet in Berlin und diese raue Szene und dass er sich da irgendwie auch immer hingewünscht hätte, aber es hat irgendwie aus familiären Gründen dann irgendwie nicht hinhauen sollen. Also er ist dann irgendwie in Hamburg ansässig geworden, war irgendwie noch länger in New York. Da meinte Stefanie Lollermoser, ja, also es ist ja eigentlich auch nicht aus der Welt, man fährt ja nur 1,5 Stunden, aber man macht es ja irgendwie auch nicht. Ist das eigentlich so? Also als Hamburger, es ist ja immer so mein Gefühl, man ist sich doch selbst genug. Das ist doch die hanseatische Einstellung. Man möchte eigentlich raus aus der Stadt, man ist sich selbst genug. Und weil es ist ja eigentlich, für uns ist es ja eigentlich ja so, als würdest du mal von Neukölln nach Charlottenburg fahren. Das ist ja nicht jetzt groß weiter als mit dem ICE nach Hamburg zu fahren. Stimmt ja eigentlich. Also fand ich aber interessant, dass man so, dass sie schon wissen, es ist gar nicht so weit weg. Man könnte da mal hin, gucken, was da so los ist. Auch die raue Szene vielleicht mal ein bisschen beackern und so. Aber man macht es dann irgendwie nicht.
Ja,
für dich trifft es ja nicht zu. Du hast ja sogar einen Koffer in Berlin.
Ja, da fragst du jetzt wirklich den Falschen, weil ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich, ich sitze jede Woche im ICE. Ich hatte aber gestern, fuhr ich auch wieder aus Berlin nach Hamburg und da hatte ich ein ganz komisches Verhältnis zur Länge der Zugfahrt. Ich saß in so einem Bahnkomfort, die Miles and More des kleinen Manns sind natürlich die Bahnbonuspunkte, deswegen habe ich mich auf den Bahnkomfortplatz gesetzt, aber auf so einen Vierer und mir schräg gegenüber so ein businessmäßiger Typ, also anscheinend nicht so businessmäßig, dass er in der ersten Klasse fuhr und der hatte so seine Beine seitlich überschlagen, so dass wir irgendwie so unabgesprochen so ein komisches Arrangement hatten und quasi so die Beine so, wir saßen schräg gegenüber an dem Vierer und die Beine so über Kreuz, ein ganz merkwürdiges Ensemble an Beinen unter diesem Tisch. Naja, was ich sagen wollte, ich saß im Zug und oben auf der Digitalanzeige sah ich dann sowas wie, ach jetzt nur noch 57 Minuten und ich dachte, ach scheiße, jetzt nur noch so kurz die Bahnfahrt. Lohnt sich das jetzt noch, den Computer aufzuklappen? Lohnt sich das jetzt noch ins Bordbistro zu gehen und meine Bahnbonus-Verzehrgutscheine einzulösen?
Ja.
Solche Gedanken machen mir. Also eigentlich zu kurz. Berlin müsste weiter weg sein, das wollte ich sagen, unterm Strich.
Ah, okay. Ich dachte, du findest es einfach zu eng, wegen der Beine.
Auch die Beine,
ja schon. Mehr Beinfreiheit.
Ich habe mich jetzt schon wieder hier so in kryptische Tiraden verfallen lassen. Schneiden wir raus.
Ja, schneiden wir alles raus.
Ja.
Zurück zum Jazz.
Ich dachte zu Berlin.
Ich wollte noch mal fragen, was da so dein Eindruck ist, weil es ist ja immer so, ja auch so mein Eindruck gewesen, dass halt so dieses hanseatische, in sich gekehrte, dass man sich da eigentlich selbst genug, es gilt ja für Holland auch so ein bisschen, eigentlich für vielleicht für sämtliche Hansestädte. Also vielleicht für Wismar und
Stade.
Die kommen einfach nicht raus aus der Stadt.
Da gibt es einen Irish Pub in Stade.
Ja, und da gehen sie immer nur in den Irish Pub.
Ja. Ja. Aber erinnere mich mal dran, ich habe auch noch Berlin Beobachtung für dich. Aber aber erzähl mal weiter mit der Hansestadt, die reicht sich. Ja, natürlich.
Geilste Stadt, moin moin sehr. Ist die geilste Stadt. Nee, ist ja auch wirklich eine schöne Stadt. Und Gabriel Coburger erzählt auch von den goldenen Zeiten. Und zwar hatten wir in diesem Podcast noch nie erwähnt, dabei ist es mir schon öfter untergekommen, der legendäre Dennis Swing Club.
Ja.
Der muss irgendwo in Winterhude gewesen sein.
Ja.
Hast du davon auch schon mal gehört?
Ich habe da schon mal von gehört, das ist aber vor meiner Zeit.
Genau, ist auch vor meiner Zeit, aber ich erinnere mich auch an Detlef Bayer, Gott hab ihn selig, der damals davon erzählte, also immer ganz, ganz nostalgisch wurde, wenn er von den Zeiten in Dennis Swing Club erzählte, weil da war es so, es gab 6 Sets an einem Abend und es war der Ort, wo halt, wenn in der Leishalle oder in der Fabrik Jazz war, am Ende kamen die, so erzählt Gabriel Coburger, es kamen Oscar Peterson und Herbie Hancock kamen noch vorbei und spielten halt irgendwie ein Set mit und so, es war immer irgendwie, und er hätte da quasi auch seine Sporen verdient und halt einfach durch die Möglichkeiten, die er da hatte und da so viel Nachfrage war nach Jazzmusik. Also wie gesagt, 6 Sets pro Abend sind ja wirklich viel. Ich glaube, er meinte, es ging von 7 bis 3 Uhr nachts oder so jeden Abend. Und hätte er dann wahnsinnig viel Spielpraxis erlangen können. Ja, ich dachte auch nochmal, also Winterhude, das ist ja auch nicht unbedingt der Ort, wo man jetzt irgendwie so einen heißen Jazzclub erwarten würde. Aber da muss ja einiges los gewesen sein. Ich würde da gerne nochmal auf die Spuren gehen, dieses legendären Jazzclubs. Weil, genau, ich habe das schon öfter gehört von so etwas älteren Jazzmusikern, die das noch mitbekommen haben, dass das für sie so ein ganz wichtiger Ort war, um sich auszuprobieren in Hamburg.
Ja.
Hätten wir natürlich auch gern gehabt.
Hattest du sowas?
In Amsterdam dann. Das
oder Birdland, überhaupt in deinem Leben, ja.
Nicht das Birdland, sorry, das BIM-Haus. In Amsterdam gab es halt die Möglichkeit, jeden Abend zu spielen. Das erinnere ich als sehr gewinnbringend schon. Wenn man Bock hatte zu spielen, konntest du spielen. Das ist etwas, was es in Hamburg nicht gab zu der Zeit. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber da gab es Donnerstagabend die Birdland-Session und so. Und in Amsterdam hattest du zur gleichen Zeit wirklich jeden Abend die Möglichkeit, irgendwo zu einer Session zu gehen. Also es gab wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Möglichkeiten. So. Und das fand ich schon sehr gewinnbringend, so für die Spielpraxis auf jeden Fall.
Ja, es gab immer schon mehrere Sessions, auch Nicht-Jazz-Sessions. Und ich hatte so mit 19, 20, vielleicht nur 21, aber ich glaube, es war eher so ein Zeitraum von so 1-2 Jahren, da tat sich irgendwie so eine Connection auf über meine Musikerbekannten. Haben wir auch mal gespielt. Da gab es in der Max-Brauer-Allee, so Höhe Gerichtsstraße, so eine Bar, die hieß die Absinth-Bar. Kannst dich daran erinnern?
Ja, da haben wir doch auch öfter gespielt.
Genau, ja. Und es war aber bei mir so, das war so eine Bar, da stand ein Klavier, auch eine kleine Gesangsanlage. Und die Betreiber, das war so ein Pärchen, die waren irgendwie, glaube ich, nicht besonders geschäftstüchtig, aber dafür sehr musikinteressiert. Jazz-affin. Ja, oder überhaupt musikaffin. Die hatten irgendwie Bock, dass da irgendwie Live-Musik ist. Und wir waren irgendwie so ein Haufen relativ junger Musikmachender. Und eine Zeit lang habe ich da, wenn ich nicht irgendwie einen anderen Gig hatte, habe ich da jeden Freitag und Samstag bis in die Puppen irgendwie gespielt. Und wir hatten da irgendwie auch verschiedene Programme, verschiedene Bands, aber dann auch immer Session und so. Das war wirklich eigentlich eine gute Zeit und auch eine gute Gelegenheit für junge Leute, einfach Sachen auf einer Bühne zu machen.
Ja.
Ja. Also das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt sowas gibt irgendwo oder ob das, was auf so einer Art von Bühnen passiert, überhaupt anhörbar ist. Aber das war irgendwie eine gute Zeit. Ja. Und das schult ja auch, ne? Wenn man wirklich sich da 2-mal die Woche hinstellt und irgendwie ein Programm abzieht. Das fand ich schon gewinnbringend.
Ja, würde ich auch sagen. Also es ist eine gute Sache, vor allem wenn man die Zeit hat. So in einem Studium kann es ja mal dazu kommen. Mhm. Ist mir neulich auch wieder zugetragen worden, als ich da in solchen Kreisen mal unterwegs war.
Ja,
dass die so eine regelmäßige Praxis gar nicht unbedingt Teil des Studiums sein muss. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, ein Jazzstudium zu absolvieren, ohne dass du wirklich wahnsinnig viel Spielpraxis erlangen würdest, weil sich die Hochschule dafür nicht wirklich verantwortlich fühlt. Ich finde, die Hamburger Hochschule macht es ja mittlerweile schon ganz gut da mit ihrer Jazz Hall, die dann so ein bisschen ihren Club dann quasi in die Hochschule bringen, so also um sowas so ein bisschen zu behaupten. Das ist ja schon mal ein ganz guter Ansatz so. Aber genau, ich glaube, viele Jazzstudenten in Deutschland werden die Erfahrung auch kennen, dass man halt wahnsinnig viel übt. Und gar nicht mal so viel spielt.
Ja.
Habe ich schon öfter gehört.
Ja, ich glaube auch, das ist ja so ein bisschen was ich eigentlich ganz gut finde, um überhaupt sich diesem System Musik zu nähern. Einfach ganz viel spielen und auch nicht so sehr immer in dieser Professionalität zu hängen. Ist das jetzt fertig? Kann man das jetzt schon vorzeigen? Sondern auch so ein bisschen das Prozesshafte, was ja so Session oder ein zusammengewürfeltes Konzert hat oder sowas. Und es muss ja auch nicht irgendwie der strenge Jazz sein. Das kann ja auch wirklich sein, lass uns jetzt mal Rocksong spielen oder was weiß ich, was irgendein Repertoire-Song oder was Eigenes oder sowas. Weil ich auch das Gefühl habe, das ist was so ein bisschen verloren geht durch so diese ganzen digitalen Werkzeuge im Musikgeschäft. Ne? Dass man so viel am Computer hängt, wie so rumschraubt für sich. Aber so dieses ganz Unmittelbare, miteinander musizieren, das würde ich immer hochhalten. Gerade für junge Leute.
Ich auch. Ja, und vor allem, wenn es dann so ein Ort ist, wo dann auch irgendwie für alle Leute, die in der Stadt sind, klar sind, dass das hier halt stattfindet. Also das ist der Ort, wo man dann noch hingeht und man halt so wirklich so eine Chance hat. In Amsterdam war das also am Dienstag vollkommen klar, das BIM-Haus. Das heißt, wenn irgendjemand in der Stadt war, kamen die da auch hin. Ist für Studenten natürlich mega. Also du siehst dann halt deine Stars da. Für umsonst kannst, wenn du Glück hast, sogar mal mit denen spielen.
Ja.
Das ist, schien im Dennis Swing Club ja auch so gewesen zu sein. So erzählt es Gabriel Coburger, so habe ich es auch öfter schon gehört. Ich, ja, falls da irgendjemand da draußen noch Berichte aus der Zeit hat, bitte gerne immer her damit. Wir sind leider zu jung dafür.
Ja, schön das zu sagen, oder?
Ja.
Wir flippigen Millennials.
Ja, wir sind tatsächlich zu jung. Aber fand ich interessant. Genau, es geht kurz in diesem Gespräch auch um Frauen in der Jazzszene, sodass sich da ein bisschen einiges tut. Was ich auch da interessant würde, ist, dass er auch schon feststellt, und das ist ja auch in unserer Free-Jazz-Folge, Folge 20, bitte nochmal nachhören, auch so ein bisschen rausgekommen, dass die zuerst eigentlich auftauchen in dieser freien Szene.
Ja.
Also dass auch damals schon nennt die Namen Mauretta Heinzelmann und Georgia Hoppe, die mir auch tatsächlich noch ein Begriff sind aus meiner Zeit in Hamburg. Ich glaube, mit Georgia Hoppe hatten wir, glaube ich, auch mal schulisch irgendwie zu tun. Ich glaube, die hat bei uns einen Workshop mal gegeben im LK oder so, über alternative Notation oder so.
Mhm.
Und er meinte auch, dass das eigentlich so der für Frauen der erste Einstieg gewesen wäre in der Jazzszene. Und er meinte auch zu seiner Zeit 100% Männer. Und da tut sich was, aber es ist natürlich immer noch männlich dominiert. Aber das fand ich interessant, den Take, also dass er das auch so beobachtet hat, dass die freie Szene eigentlich dem schon auch damals viel offener gegenüber war. War auch so ein bisschen ja mein Eindruck. Dann wird es ein bisschen politisch.
Ja.
Geht es um Gagen.
Ah, ich habe wieder vergessen, den Jingle zu spielen. Podcasts, die über Podcasts sprechen. Aber erzähl mal, das ist interessant.
Ja. Ja, weil da bewegen wir uns auch vielleicht gleich mal ein bisschen weg von diesem Podcast. Ja. Ich dachte nur, das ist ein ganz guter
Segway,
wie man schon sagt, ja. Um da mal einzutauchen. Gagen im Jazz. Er meinte, der Jazz ist ja schon auch davon abhängig, dass Leute aus Idealismus machen. Und aufgrund dieses Idealismus, den er auch hochhält, ist es für ihn irgendwie auch oft selbstverständlich, dass man erstmal nicht nach Geld fragt.
Ja.
So. Und da ergibt sich doch vielleicht so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Weil warum fragt man nicht nach Geld? Weil man eigentlich gar keine Erwartung hat, dass es Gagen gibt. Es könnte ja auch selbstverständlich sein,
ja,
dass es halt Gagen gibt und man deswegen nicht nach Geld fragt. So, also das ist, so könnte man ja auch an die Sache rangehen.
Ja.
Aber irgendwie, das fände ich interessant, dass für Jazzmusiker das ja schon vollkommen selbstverständlich ist, eigentlich, dass es erstmal um den Idealismus geht. Aber der Idealismus könnte ja auch da sein, wenn die Grundlage eine Mindestgage wäre. Also könntest ja trotzdem sagen, ja, also Mindestlohn soll es schon geben oder so. Sie reden dann auch über irgendwelche Vorschläge von der Initiative Musik, was man eigentlich zahlen sollte an einen Musiker.
Mhm.
Da sind sie sich aber auch beide einig, dass das die Realität weit von entfernt ist.
Ja, habe ich auch mal gesehen. Das ging irgendwie mal in irgendeinem Lockdown rum, da, als man eh kein Geld verdienen konnte, von der Initiative Musik diese Mindestgagen.
Genau. Da reden sie ein bisschen drüber, ist ganz interessant. Und dann natürlich das Thema Musicals, was in Hamburg eine große Rolle spielt, weil das ja einfach eine Möglichkeit ist, als gut ausgebildeter Musiker und auch wirklich nur als gut ausgebildeter Musiker Geld zu verdienen. Allerdings ist die Gage so gering, dass er meinte, das ist eigentlich eine Frechheit, dass man halt mit den Anforderungen, die man da mitbringen muss, also du brauchst einfach eine wirklich gute Ausbildung dafür, und dann halt irgendwie mit 160-180 Euro irgendwie abgespeist wird pro Abend.
Das ist so ungefähr die Realität, glaube ich, bei Musical-Gagen, auch quer durch die Republik. Man verdient so eine Abendgage von, ja, so, also unter 200 Euro und über 150, ja. Das ist so der Spielraum, in dem wir sind. Da sagen jetzt, gut, da schreien jetzt Leute auf, die hier zum Beispiel beim Balsack-Café, was übrigens mittlerweile Espresso-Haus heißt, arbeiten. Und sagen, ich kriege hier nur 12 Euro die Stunde. Können wir das denn rechtfertigen, dass es so viel ist? 180 Euro. Da muss man ja 15 Stunden für Kaffee kochen.
Ja, dann sagt Gabriel Coburger, Moment mal, aber ich habe ja auch ein Studium absolviert, die bringen eine gewisse Professionalität mit, die nicht jeder, also es ist ja etwas, was nicht jeder kann, was er dann da anbietet und so. Das ist ja eine spezialisierte Arbeitskraft.
Richtig. Ja. Weil wenn wir jetzt jemanden suchen fürs Espresso aus zum Kaffee kochen, haben wir eine relativ große Auswahl an Leuten, die da schnell eingelernt werden können und das dann machen können. Das ist jetzt beim Musical schwierig.
Genau, das ist schwierig und da wird die richtige Frage gestellt, warum hat sich denn da eigentlich niemals eine Gewerkschaft aufgetan? Weil das ja nun wirklich ein riesengroßes Feld ist an Leuten, die da ihre musikalische Arbeitskraft anbieten.
Ja.
Die könnten sich ja einfach solidarisieren und sagen, ja pass auf, ohne uns könnt ihr das Musical da einfach leider nicht aufführen. Es wird eine Gewerkschaft gegründet und dann geht's eisenhart in die Verhandlungen und auf die Straße oder wie auch immer. So wie die GDL das jetzt erfolgreich ja auch ganz gut hinkriegt. Dann mit 4-Tage-Woche, ich glaube, wir sind fast so weit oder so, ne? Warum funktioniert das unter Musikern nicht? Und da würde ich gerne mal einhaken, da verlassen wir jetzt auch diesen Podcast. Erstmal diese Frage, warum meinst du, klappt es nicht?
Wäre es natürlich wahrscheinlich wieder Zeit für einen historischen Abriss. Also die ach so kapitalistischen Amerikaner, US-Amerikaner, die haben ja eine Musikergewerkschaft.
Genau.
und auch eine Filmgewerkschaft und sowas. Ich glaube, selbst bei uns beim Film ist das nicht so einfach mit der Gewerkschaft. Die hat sich irgendwie nie gegründet. Wenn ich das richtig erinnere, bitte korrigiert mich. Beim Film haben eine Gewerkschaft die Beleuchter. Und da ist gewerkschaftlich festgelegt, dass die irgendwie, keine Ahnung, zwischen zwei Drehtagen 12 Stunden Pause haben müssen. Irgendwie sowas. Denke ich mir jetzt gerade aus, die Zahlen. Das sorgt wiederum dafür, dass der Ganze, dass quasi alle am Set Arbeitenden diese Pause bekommen. Aber gäbe es diese Beleuchter nicht, würden die da quasi noch mehr durchgescheucht werden.
Mhm.
Also wie gesagt, die Zahl habe ich mir ausgedacht und ob es die Beleuchter sind, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber
die sind auf jeden Fall oft gewerkschaftlich organisiert, auch künstlerische Berufe. Das ist so ein bisschen ein Punkt, oder?
In den USA gibt es diese Strukturen, das wollte ich sagen. Bei uns gibt es diese Strukturen nicht.
Genau, das ist doch interessant, weil das ja auch in Corona nochmal aufkam. Ich glaube, Till Brönner forderte Ähnliches.
Mhm.
Der wunderte sich darüber, dass es eigentlich so wenig Solidarität, kein utopische Wir-Gedanken eigentlich im, ja, wenn man so will, marxistischen Sinne gibt. Warum tun sich die Leute nicht zusammen? Denn die Gesellschaft braucht uns ja. Man könnte doch einfach Druck aufbauen. Also als Jazzmusiker ist ja auch vollkommen klar, ne? Derjenige, der die Produktionsmittel hat, der Jazzclub-Besitzer quasi, dem das der Flügel gehört, wo gespielt werden muss, kann ja nicht ohne die Musiker. Du kannst das Konzert nicht stattfinden lassen. Das ist ja Marxismus erste Klasse. Eigentlich müsste man dann doch, also wenn man links utopisch unterwegs ist, sich da zusammentun können und Forderungen stellen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein auf dem Papier. Wir sehen es relativ selten, solche Strukturen überhaupt, wenn wir auf Gesellschaft blicken. Wir hören das hin und wieder mal von der Bahn.
Ja.
So und fragen uns eigentlich, warum funktioniert bei der Bahn eigentlich sowas? Und in so vielen anderen Bereichen nicht. Also auch Lehrer könnten das ja machen oder so. Also gibt auch Lehrerstreiks und so.
Ja, klar.
Aber man hat ja nie das Gefühl, dass sich jetzt wirklich an den Bildungsstrukturen in den letzten 20 Jahren da groß was geändert hätte. Man hat eher das Gefühl, es wird schlechter. Während so bei der Bahn merkt man auf einmal, aha, die haben eine 4-Tage-Woche und so.
Also, gut, also jetzt bei der Bahn habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas besser wird, zumindest für mich als Kunde.
Nee, kleine, es geht um die GDL, also die Lokführer, ne? Die halt. Ja, die Lokführer, die halt ihre Arbeitssituation verbessern können, wenn sie Druck machen.
Ja. Also ich habe natürlich die stille Hoffnung, der Klaus Wieselski, der geht ja bald in Rente, hat er angekündigt. Ist der nicht auch Jazzfan?
Ja,
ich könnte der schon. Jetzt nicht in der so als Altersprojekt in der Rente vielleicht nochmal so richtig durchgreifen?
Vielleicht wäre das ein gut, der könnte sich doch zusammentun mit dem legendären Hamburger Stiftungsgründer
Langner.
Dr. Langner, der ja gerne Klarinette spielt, wie man sagt.
Langner-Wieselski.
Langner-Wieselski-Quartett.
Ja. Das,
ich glaube, die würden auch gut zusammenpassen.
Ja. Also Klaus Wieselski habe ich irgendwie die Vorstellung, dass der wahrscheinlich ein Blechblasinstrument spielt. Vielleicht die Posaune.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar nicht cool, sondern hot. Hotten Jazz macht er, glaube ich. Also da habe ich schon durchaus noch Hoffnung. Ja, keine Ahnung, warum sich die Musiker nicht zusammentun oder zusammengetan haben. Es gibt ja auch immer wieder so Versuche. Es gibt aber auch, und das bekomme ich immer wieder mit, im Kollegenkreis, wir sprechen ja auch ein bisschen von unterschiedlichen Sachen, also so im Musical spielen oder im Theatergraben oder im Orchester. Das Orchester hat eine Art Gewerkschaft, so ein Orchesterverband. Das ist ja richtig Musikarbeit, ne?
Ja.
Das ist ja noch was anderes, als wenn man jetzt da an seiner Ambient-Platte schraubt zu Hause. Ne? Und in diesen Kreisen ist mein Eindruck, gibt es auch eine sehr, sehr, sehr große Angst, austauschbar zu sein. Und bloß nicht so viel erfordern, weil diese Jobs sind rar.
Ja.
Das muss man auch mal immer wieder sagen. Dass wir beide jetzt zum Beispiel aktive Musiker sind, die beide nicht groß, außer im Podcast, pädagogisch arbeiten, ist auch nur ein kleiner Teil. Der Großteil dieser Musikarbeiter verdienen ihr Geld oft durch Pädagogik und Nebenjobs vielleicht. Und quasi in diesem Luxus zu sein, zum Beispiel in einem Musical zu spielen, wo man an einem festen Ort einen halbwegs geregelten Job hat, das ist schon so rar, dass die Angst, ich weiß nicht, ob das der alleinige Grund ist, aber dass die Angst vor Austauschbarkeit, dass man diesen Job verlieren könnte, wenn man zu frech fordert, so hoch ist, dass da teilweise an so krasse Forderungen oft nicht zu denken ist von diesen Protagonisten. Was ich auch verstehen kann. Aber das ist mein Eindruck.
Wahrscheinlich auch Lebensrealität. Das, was Heinz Strunk damals formuliert hat in seinem Buch Fleisch ist mein Gemüse, die große Angst vor den Ostmuckern, als die Mauer dann fiel, ist tatsächlich ja etwas, was wir auf dem Popmarkt teilweise auch beobachtet haben. Also ich sage jetzt keine Namen, weil sonst werden wir, glaube ich, verklagt. Aber ich habe das auch gehört von einer großen Produktion im Bereich Schlager und Pop, dass ein Orchester komplett ausgetauscht wurde durch billige Arbeitskräfte aus, ich glaube, es war in die Ukraine oder Weißrussland, auf jeden Fall ein Orchester, was deutlich günstiger war für ein Deutschland-Tour. Also sag ich mal, the struggle is real. So die Angst davor, austauschbar zu sein und für günstigere Arbeitskräfte weichen zu müssen,
ja,
das ist tatsächlich etwas, was man wohl schon beobachtet hat. So, aber ja, das ist halt, dann fragt man sich natürlich,
ja,
dass man dann nicht dann doch übergeordnet politisch irgendwie Strukturen schaffen, dass es halt die Möglichkeiten gibt. Offensichtlich leben wir in einer politischen Struktur,
ja,
die uns Musikern die Möglichkeit nimmt, uns zusammenzuschließen, wenn wir uns quasi in dieser Situation wiederfinden.
Naja, also ich glaube, es wäre möglich, sich zusammenzuschließen. Das wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Der Witz natürlich bei so einem Streik ist, oder bei so einem Arbeitskampf ist, das müssen auch alle zusammen machen. Weil in dem Moment, ja, wo dann irgendwelche IOPIs um die Ecke kommen und sagen, nee, aber ich bin ja nicht in der Gewerkschaft, dann nehme ich halt den Job, wird schwierig.
Ja.
Ja. Ich kenne auch solche Debatten. Es gab so ein Musical, wo es eine Stelle gab, eine anspruchsvolle Stelle, die auch so ein bisschen zusammengekürzt wurde, wo, ich mache das jetzt ein bisschen kryptisch, so, wo so mehrere Instrumente zusammengelegt worden sind. Und dann sagten ja die sogenannten Principals, also die festangestellten Musiker, das muss man vielleicht auch nochmal gleich erklären, es gibt am Musical die Principals, das sind die Leute, die haben oft eine Festanstellung, das heißt mit Krankenkasse und allem Pipapo, und die Subs. Und die Principals, ja, spielen eine Anzahl von Vorstellungen und die haben dann ihre Vertreter. Und für die Vertreter, ja, ist es prekärer, die Substitutes. Genau.
Ja.
Wie gesagt, es gab in dieser einen, in Hamburg wechselt ja, ist ja Musical-Hauptstadt, ne? 4 Musicals gleichzeitig und da wechselte ein Musical und es gab diese zusammengelegte Instrumentenstelle. Und da sagten die älteren Kollegen, das machen wir nicht für das Geld, weil das ist zu anspruchsvoll. Und dann fand sich aber jemand, der das machte, weil es eben nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Und dann zog der so ein bisschen auch den Unmut der Kollegen auf sich.
Ja.
Also das passiert immer.
Ja. Ich habe das aus der Werbemusik auch schon mal gehört, dass es da oft immer heißt, also die Werbemusiker haben es wohl auch schon mal versucht, sich zusammenzuschließen. Da gibt es auch so Preisvorstellungen, an die sich relativ oft gehalten wird.
Ja.
Also wenn man was aufruft. Und das wurde gebrochen wohl irgendwann in den letzten 10 Jahren, weil es dann immer heißt, es hat wieder irgendjemand aus Berlin hat es für die Hälfte gemacht.
Ja.
So, genau. Wo man dann auch sagen muss, ja, wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass vielleicht zu der Zeit Lebenshaltungskosten und Wohnkosten in Berlin doch deutlich geringer war. Das heißt, der Anspruch, der Gagenanspruch vielleicht dann auch deutlich geringer ist, als halt, wenn die Leute in Frankfurt Werbemusik machen. Das kann ja auch damit zusammenhängen.
Ja, sicherlich.
So, dann halt
hat auch, ja klar, damit zu tun, dass nur jemand natürlich etablierter Werbemusiker vielleicht mit, der vielleicht wie ein ganz normaler Mittelständler irgendwie eine Immobilie abzahlt und was eine Familie versorgt,
ja,
das dann vielleicht auch nicht zu dem Preis macht wie ein Berufseinsteiger.
Genau. Aber ich glaube, in Amerika ist es ja so organisiert, dass du ab dem Zeitpunkt, wo du professionell unterwegs bist,
ja,
bist du quasi in so einer sozialen Pflicht, auch Teil einer dieser Gewerkschaft zu werden, oder?
Ja.
Also wenn du jetzt Drehbuchautor bist und sagst, ich mache da nicht mit, ich glaube, dann wird der Druck auch irgendwie ziemlich hoch. Und das ist also, es ist eigentlich vollkommen selbstverständlich. Wenn wir diese Strukturen ja hätten,
ja,
dann hätte der Berliner Musiker, der es für die Hälfte macht, ja gar nicht die Möglichkeit. So, der müsste sich ja daran halten, an die gleichen Forderungen.
Ja, also das hat alles Vor- und Nachteile. Dann würden, also ja, jetzt wahrscheinlich eine politische Ecke würde jetzt schreien, Achtung Sozialismus, dann kann ich ja, ja, gar nicht mehr irgendwo auftreten ohne Gewerkschaft. Also du hast ja zum Beispiel auch schon öfter mal Ärger gehabt, weil du kein Artist-Visum für die USA bekommen hast. Hast du, glaube ich, an anderer Stelle mal hier erzählt.
Nein, das ist nicht richtig. Ich habe es bekommen.
Ja.
Ich habe es nur ein halbes Jahr zu spät bekommen.
Ja.
Also nachdem, ja, der das erste Mal, als ich da für ein paar Konzerte rüber wollte, 2016 war das,
ja,
war mein Case in Process, hieß ja das, glaube ich. Und ein halbes Jahr später wurde mir gesagt, ja, wir haben das bearbeitet, Sie können jetzt rüber. Nur da hatte ich die Gigs dann halt nicht mehr.
Ja.
Genau.
Und ja, das heißt aber zum Beispiel auch in den USA, das ist ein Beispiel aus der Jazzgeschichte, du brauchst auch so eine Art Bescheinigung, um im Nachtclub auftreten zu dürfen oder brauchtest das bei Zeiten.
Ja.
Auch unsere lieben Kollegen, die ja gern mal ins Jazz-Mekka nach New York gehen, irgendwie nach dem Studium, um da zu studieren, können auch nicht so ohne weiteres auftreten oder nur in bestimmten Zusammenhängen. Und es ist wohl so gewesen, dass Billie Holiday wegen, glaube ich, Drogendelikten irgendwann ihre New Yorker Nightclub-Lizenz entzogen bekommen hat, sodass sie quasi Konzerte spielen konnte in Theatern oder so Konzerthallen, aber nicht mehr in diesem regelmäßigen Jazzclub-Betrieb. Kann dir auch passieren. Ja,
aber kann mir nicht passieren. Wenn ich ein Arbeitsvisum bekomme, dann gilt das für sämtliche...
Das kann sein, das ist, also wir sprechen da von den 50er Jahren, aber es gibt da so Regeln und Unterregelungen und wo es Reglementierung gibt, gibt es auch Bürokratie und so. Also das sind Entscheidungen, die man dann als Gesellschaft treffen muss. Ich würde dann auch jetzt erstmal denken, natürlich der Vorteil überwiegt sicherlich, wenn es sowas wie eine Mindestgage gibt. In der DDR durftest du nicht auftreten ohne so einen Tanzmuckerschein. Da wurde man eingeteilt und dann gab es auch Festgagen.
Ja, und wenn du den nicht hattest, hast du einfach keine Gigs gehabt.
Das ist
halt einfach auch richtig. Es lag nicht in deiner Hand. Du konntest halt quasi deine individuelle künstlerische Kraft gar nicht anbieten, sondern es war abhängig davon, ob es abgesegnet war von einer übergeordneten Institution. Ist halt auch die Frage, will man das so?
Ja.
Ja, und trotzdem, also ich fand es interessant, mal darüber nachzudenken, weil die Forderung dann in der Krise ja wieder da war. Also Till Brönner haben wir alle uns, das ist ja viral gegangen, das Video, wie er sich darüber echauffiert, dass das so schwierig ist und dass die Musiker sich damit ja so schwer tun. Mhm. Als die Krise vorbei war, haben wir natürlich nichts mehr davon gehört, da war wieder jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und das ist ja irgendwie, ich frage mich manchmal, ob da nicht die Musikszene, und das würde ich jetzt gerne mal mit dir durchdeklinieren, oder vielleicht auch den Jazz, da nicht genau eigentlich dann doch ein guter Spiegel der Gesellschaft ist, wie wir sie vorfinden, beziehungsweise wie wir sie auch analysieren.
Ja.
Wir waren ja auch neulich auf so einer linken Veranstaltung, auf so einer, wie sagt man eigentlich, was könnte man da sagen, eine Mischung aus politischem Kabarett und Kabarett und Vortrag, so wenn man so will. Und mir fällt da auf, dass die Art und Weise, wie dort auf Gesellschaft geblickt wird, das wird oft über das Wir und das Ich.
Ja.
Aus verschiedenen gesellschaftlichen Perspektiven und Strömungen. Das heißt, das Wir, hatten wir jetzt gerade eben schon angerissen, das utopische Wir ist ähnlich unerfolgreich in der Musikszene wie eigentlich auch in der Gesellschaft, wie wir sie beobachten. Also das Gegenbeispiel wäre jetzt die GDL, aber sonst würde ich sagen, der Einfluss von Gewerkschaften ist etwas, was wir jetzt so im täglichen Leben nicht unbedingt immer mitbekommen, so. Also, oder würdest du dem widersprechen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei der IG Metall ist. Die würden natürlich sagen, nee, wir machen da einen großen Aufriss. Aber man hat ja doch eher das Gefühl, dass so ein utopisches Wir, das halt ja auch Till Brönner in der Musik gefordert wurde, eher also von links gerne als etwas angesehen wird, was man doch mehr bräuchte. Aber es in der Praxis oft nicht so richtig gut umsetzbar ist.
Ja. Oder?
Und dann haben wir das konservative Wir, was viel größer Thema ist, also von wegen, wir gehören zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, wir gehören zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft, darüber können wir uns identifizieren. Das geht immer einher, dass halt das Wir auch das Ihr nicht mit thematisiert.
Ja.
Wenn man auf so einer Debatte ist, wie wir sie jetzt, an der wir teilgenommen haben, dann muss man vielleicht auch darüber reden.
Also wir haben nicht an einer Debatte teilgenommen, wir haben uns so eine Dampfplauderei angehört.
Genau. Aber wenn man das utopische Wir wird eher als positiv konnotiert, das konservative Wir eher als zu kritisieren, wenn man so will. Ne? Dann das Ich. Das liberale Ich im Sinne von, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Gewinn möglichst hoch ist?
Ja.
Und wie kann ich dafür sorgen, dass der Gewinn, den ich mache, bei mir bleibt und ich wenig an die Gemeinschaft abtreten muss, so wenig wie es nur geht, so. Und dann, das fand ich interessant, weil das für mich eine etwas neuere Perspektive ist, das linksliberale Ich, was gar nicht so weit weg ist von dem liberalen Ich im Sinne von, wir sind eigentlich schon so abgestumpft, dass übergeordnete Strukturen für Verbesserungen im Leben sorgen, dass wir uns zu persönlichen Ratgebern und Coaches hingezogen fühlen, um das individuelle Ich zu optimieren, weil wir gar nicht mehr daran glauben, dass halt quasi in übergeordneten Strukturen etwas für uns alle besser werden können. Also versuchen wir das über so ein persönliches Ding zu behandeln. Auch das wird von links sehr kritisch gesehen. Beide Ichs, würde ich sagen, oder? Das Linksliberale, ich würde natürlich nicht aus allen linken Strömungen, also das, ich meine, wir haben, aber da, wo wir uns aufgehalten haben, würde ich sagen, wird das kritisch gesehen. Aber natürlich haben wir viele Debatten auch im linken Spektrum, die das eigentlich ganz gut und richtig finden, dass wir darüber nachdenken, wie wir uns fühlen, wer wir sind, wie wir uns identifizieren.
Also um das mal konkret zu machen, du meinst eigentlich, dass man in so einer, weiß nicht, urbanen Mittelschicht alle so ein bisschen ökologisch, alle so ein bisschen woke, bewusst sich um, was weiß ich, Bewusstsein vielleicht für, wie man miteinander umgeht, antirassistisch und sowas. Das ist in diesen Strömungen oder in dieser Bubble nicht so richtig, dass da nicht so richtig viele ökonomische Fragen gestellt werden. Ist das so ein bisschen der Punkt? Also so, wie sind eigentlich die Verhältnisse?
Wie sind die Verhältnisse? Warum reden wir nicht darüber, wie wir die Mieten runterkriegen für alle, sondern warum sind wir schon so dran gewöhnt, dass da nichts passiert, egal welche Partei wir wählen, ob wir jetzt die Linke wählen, die sagt, wir wollen die Miete runterhaben, oder die CDU, die sagt, die Mieten sind auch wirklich zu hoch. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass da einfach nichts passiert in Großstädten, sondern dass es halt immer schlimmer wird. So, was das Ergebnis, was zum Ergebnis führt, wir nehmen uns dann lieber einen Finanzcoach, der uns beibringt, wie wir mit dem Einkommen, was wir haben, die Mieten meistern können und trotzdem noch vielleicht ein ganz gutes Leben. Also individuelle Lösungsangebote eher wahrnehmen, als uns zusammenzutun und zu fordern, dass da sich was für alle ändert. Weil daran glaubt man eh nicht mehr. So eine Politikverdrossenheit, die letztlich dazu führt, dass man, genau, dass die so, also sich zu solchen Angeboten eher hingezogen fühlt.
Also ich kann dir das nur ganz, ganz konkret an meiner Biografie so ein bisschen versuchen zu erklären, wie für mich da das Verhältnis zu ist. Ich kann mich noch erinnern an den, also aufgewachsen in einem Doppellehrerhaushalt, auch an einer, heute würde man sagen, linksliberalen Schule. Sehr, ja, die Haare waren henna rot und es gab viel Müsli. Es gab noch so die Tschernobyl-Nachwehen. Die Mauer war gerade offen und Kohl regierte noch. Also das Land war irgendwie, also die Bubble, in der ich und du, glaube ich, auch aufwuchs, war so, ja, nach so Post 68 irgendwie sehr beeinflusst von so, ja, sozialen Ideen. Aber irgendwie das Land war noch konservativ. Kohl regierte, der Bundeskanzler. Und dann kam dieser Schröder-Wahlkampf 98 und eine rot-grüne Regierung stellte plötzlich die Bundesregierung. War das ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht. Und führte erstmal die Agenda 2010 ein. Also die Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Und es ging eigentlich um Sparen. Und Bundeskanzler Schröder war dann ja im Nachhinein auch ganz stolz, dass er die deutsche Volkswirtschaft gerettet hat durch Einschnitte im Sozialen. Das ist irgendwie so das deutsche Makro. Dann gibt es auch noch so das Regionale, dass auch man in Hamburg so um die Jahrtausendwende dann auch zum ersten Mal einen CDU-Bundeskanzler hatte seit Ewigkeiten und mit der Schill-Partei es so einen neoliberaler Law-and-Order-Kurs durch die Stadt wehte. Es ging viel um Investment, die Hafen-City kam, es wurde saniert und es gab eigentlich so eine Idee von, wir hübschen die Stadt auf, wir räumen hier mal richtig auf, weg mit dem Bauwagenplatz. Was natürlich so ein bisschen auch die so Keimzelle von Subkultur und so gefährdete. Und das könnte man vielleicht auch nochmal erzählen. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht immer alles zu lokal. Aber dann begann ja auch irgendwann der Bau der Elbphilharmonie.
Ja, genau.
Und heute ist die Elbphilharmonie ja unsere Elfi. Ach, wie toll, wir sind alle so stolz. Naja. Aber lange Jahre, bevor dieses Ding fertig war, war das ein Hassobjekt, weil das war wirklich vergleichbar mit dem neuen Berliner Flughafen oder dem Bahnhof Stuttgart 21. So ein Ding, was nie fertig wurde und noch mehr Geld und noch mehr und noch mehr und noch mehr Geld fraß. Gleichzeitig hatte man aber dann auch so in den Nullern das Gefühl, dass kulturell alles nach Berlin abwandert, weil da Mieten billig und so. Und dass so eigentlich es von der Stadt nicht so ein richtiges Interesse gab, kulturelle Räume zu schaffen oder zu fördern oder auch zu erhalten. Ich meine, wir haben das bis heute, Anfang des Jahres, schlossen die Clubs an der Sternbrücke. Also die Astra-Stube, Fundbüro und so. Molotow ist gerade in Gefahr. Also auch ein Club, der eigentlich, der quasi da seinen alten Platz bei den Esso-Häusern aufgeben musste und umzog in so ein altes China-Restaurant am Ende der Reeperbahn. Und eigentlich die Versprechung der Stadt war, ihr dürft dann sehr bald umziehen zurück in das Paloma-Viertel. So ein fetziges Neubauquartier auf dieser Baustelle der Esso-Häuser, das aber bis heute nicht begonnen wurde, gebaut zu werden. So dass das Molotow jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und das ist irgendwie so ein bisschen der Geist, wie man das Gefühl hat, die Stadt geht mit Kultur um.
Ja.
Also ich unterhielt mich mit einem Münchner gestern, der auch sagte, ja, da hat die Stadt auch nie was gemacht in München, deswegen ist es da auch kulturell so ausgetrocknet. In Berlin, so dass so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung der auch wirklich verspäteten Nachwendejahre, wo an jeder Ecke ein Technoclub aufmachte, ändert sich ja auch zunehmend in Berlin. Da gibt es noch Freiräume, aber es ist auch alles nicht mehr so subkulturfreundlich. So.
Na, man hat es schon als Aushängeschild für auch Tourismus anerkannt, ne? Die Subkultur. Das ist ein Unterschied zu Hamburg. Da will man eigentlich Touristen anlocken mit Musicals. Das ist, glaube ich, die drittgrößte Musicalstadt der Welt. So, und Berlin hat das schon unter, wie hieß er damals? Arm aber sexy.
Den Bürgermeister.
Klaus Wowereit. Ich will ihn jetzt nicht in den Himmel loben, aber ich glaube, der hat es schon verstanden, dass das ein Aushängeschild sein kann. Dass man halt, wie gesagt, das ist schon, wie du eben sagst, Keimzelle von Subkultur und so, dass das etwas ist, was wahnsinnig viele Leute auch in die Stadt bringen kann.
Ja, aber und da hängst du ja wirklich in der vergangenen Zeit nach. Also das ist 20 Jahre her. Und das ist auch in Berlin wird sich das Klima auch ändern.
Es ist richtig, aber es ist in dem Selbstverständnis der Stadt, mehr verankert als in anderen deutschen Großstädten. Das würde ich schon sagen. Aber das ist natürlich richtig. Wir leiden unter den gleichen Mietenwahn wie im Rest der Republik. Das stimmt natürlich. Und unter den Investoren und so, das ist sicherlich alles richtig. Aber es ist, glaube ich, es ist schon ein anderes Selbstverständnis, wie man mit also wie die Stadt selber auf Subkultur blickt hier. Ich glaube, das finde ich schon.
Du, sicher, da ist auch Berlin eine historische Ausnahme. Aber ich glaube auch nicht wirklich, Achtung, konservativ, dass die Stadt genug für die Konservierung dieser Strukturen tut. Denn wenn irgendwo eine neue Mall hin soll, dann ist der Club auch weg. Oder wenn irgendwo ein neuer Autobahnzubringer gebaut werden soll, dann muss der Club auch weg. Also auch in Berlin haben wir eine Situation, dass wir... Genau. Ich wollte mal weil ich mich jetzt hier schon wieder in Tiraden verfangen habe, nochmal einmal den Bogen zurückmachen zu, warum ist keine, vielleicht aus unserer Musikersicht nicht so richtig den Willen zu Forderungen an die Politik gibt. Genau. Weil auch die Elbphilharmonie, das wollte ich nochmal beschreiben, war in viele Jahre lang im Prinzip wirklich Sinnbild für Kulturabbau. Ne? Weil es gab immer die Forderung, wir wollen Clubförderung, wir wollen Orte haben. Ja. Weil es ist ja nun eigentlich, sollte ja kein Problem sein für eine Stadt, wenn sie nicht irgendwie ihre ganzen Immobilien und Flächen verhökern würde an irgendwelche Investoren, irgendwie einem kulturellen Ort da Platz zu geben. Also das sollte doch, also vielleicht bin ich da naiv, aber das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Und aber diese Elbphilharmonie fraß das Geld und man hatte den Eindruck, okay, sowohl im politischen Makro als auch, was weiß ich, auf lokaler Ebene, kann man der Politik da nicht so richtig vertrauen, dass da irgendwie einem so wirklich geholfen wird in Strukturen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich alle Leute in der Kulturbehörde aufschreien und sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, wir machen noch so tolle Arbeit. Macht ihr auch, aber trotzdem bleibt so ein bisschen der Geschmack da. So, und auf die Frage hin, wieso dann eher der Finanzcoach? Das ist ja so ein bisschen eine Lebenserfahrung, dass es wahrscheinlich vielleicht mehr Sinn macht, mit einem Finanzcoach irgendwie da so ein bisschen Sparsamkeit zu erlernen, als darauf zu vertrauen, dass man noch irgendwann vielleicht mal eine Rente bekommt.
Ja.
Das wäre mein Punkt, um da einmal zurückzukommen.
Das ist ja genau das, was ich sage.
Richtig.
Du bist schon so abgestumpft, du hast da gar keine großen Erwartungen mehr, dass es da irgendwelche politischen Angebote geben würde.
Richtig.
Deswegen wendest du dich halt dieser Form des Ichs eher zu.
So. Ja.
Von links wird gesagt, das ist kein großer Unterschied zur Antipolitik der Liberalen, die quasi in die Politik gehen, um Politik zu verhindern, die aber vollkommen klar machen, nee, es gibt eh kein Angebot, wir müssen sparen. So. Und das linksliberale Ich macht es so ein bisschen anders, aber es ist nicht so weit davon weg. So, ich wollte nochmal zur Elbphilharmonie sagen, ich wurde beim Richtfest gefragt, ob ich das spielen möchte und ich habe damals abgesagt, weil es genau in diesen Diskurs gefallen ist. So, es war klar, dass es irgendwie das Böse, das, was die Subkultur unterdrückt, da wollte ich mich nicht mit gemein machen. Und es wurde aber immer aber gesagt, so wenn das Ding erstmal da ist, dann wird es so sein, dass ja das ganze Geld, was da reingeflossen ist, auch wieder erwirtschaftet werden muss. Und deswegen wird da nur André Rieu und Helene Fischer jeden Tag spielen würden. Das ist nicht passiert. Muss man ja ganz ehrlich sagen, dass das Booking der Elbphilharmonie einwandfrei in alle Richtungen und viele, viele Leute mit einbezogen hat aus verschiedenen kulturellen Kreisen. Da sind die Vorhersagen, die von den Kritikern halt gemacht wurden, nicht eingetreten.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt, wo es da war, war ich ehrlich gesagt auch recht offen, der Elbphilharmonie gegenüber da mal zu spielen. Habe ich dann ja auch gemacht. Und so ging es ganz vielen. So ab dem Zeitpunkt, wo sie Lebensrealität war, waren die Leute nicht mehr so kritisch
mit ihr. So, ne? Ist ja aber auch richtig. Jetzt ist das einfach ist das genau eine Spielstätte, einer dieser erwünschten Spielstätten.
Ja.
Wo Sachen stattfinden und das ist auch alles okay so. Und ich meine, die Elbphilharmonie ist auch irgendwie dann das Zuhause für das Ensemble Resonanz und für das NDR-Orchester.
Ja.
Und so. Und das ist schon auch alles gut so.
Das ist schon alles gut so. Also ich finde, hat sich irgendwie ganz okay entwickelt mit ihr. Im Jazz, also wenn wir jetzt ausgehen, auf diese Blickweise, wenn wir diese Ichs und die Wirs, die wir irgendwie jetzt unterteilt haben, auf die Musik anwenden.
Ja.
Das Wir utopisch, hatten wir ja schon gesagt, wäre so ein bisschen vielleicht im Jazz zum einen diese Gleichberechtigung der Instrumentalisten, die wir ja irgendwie erhoffen. So im Sinne von, das Bass-Solo ist genauso wichtig wie das Klavier-Solo. Das ist generell im Jazz die Hoffnung, glaube ich, schon seit den 50er Jahren bestand, dass auf der Bühne Rassismus und Klassismus überwunden werden kann. Mhm. Und natürlich, dann hatten wir Till Brönner, der ganz konkret die Forderung geltend macht, so pass auf, wir brauchen hier eigentlich mal so eine Art von Zusammenschluss in Form einer Gewerkschaft oder nenn es, wie du willst. So.
Mhm.
Dass wir konservativ im Jazz oder in der Musik wären ja vielleicht dann Bands. Also da sind ja auch mehrfach Zugehörigkeiten zulässig. Also du kannst ja auch im Leben Deutscher sein und aber auch Protestant. So. Mhm. Das ist ja irgendwie akzeptiert in konservativen Kreisen. Du musst dich nicht entscheiden, du kannst bestimmte Kreise sind miteinander kombinierbar. Im Jazz ja auch. Du kannst zum Miles Davis Quartett gehören und trotzdem anfangen, als John Coltrane eine eigene Karriere zu machen und vielleicht sogar den gleichen Schlagzeuger mit rüberzunehmen und so. Und dann habe ich gedacht, vielleicht auch, was diese Form des Wirs angeht, ja auch immer eine Distinktion stattfindet. Das hat der Jazz ja auch durchlaufen. Und da vielleicht, und da würde ich mal deine Meinung gerne zu hören, mit dem Bebop als Distinktionsangebot für die etwas besseren Musiker. Mhm. Von wegen, wir üben ein bisschen mehr und sind halt besser als diese Musiker, die das dann halt eben nicht können und unterscheiden uns quasi in unserer Qualität dann von denen und so. Ist das nicht eigentlich so eine Art, ist das nicht so ein sehr konservativ gedachtes Wir? Weil es so ein ganz klares Gier nicht ist. Und dort entsteht, in dieser Zeit entsteht ja auch das Akademische im Jazz eigentlich. Also durch den Bebop wird ja wirklich der Jazz in der Form konservativ. Er bewegt sich weg von der Populärkultur, von der Popkultur und geht so Richtung akademisiert. Und da dachte ich, vielleicht ist das so, weißt du, was ich meine? Bist du mit mir?
Also,
bin ich da etwas auf der Spur?
Also das heißt, der Bebop ist eigentlich, das ist gar nicht der große Punk, die große Befreiung, Erneuerung, sondern das ist eigentlich das Ausgrenzen.
Vielleicht.
Ist eigentlich elitär.
Ja, also als ich so darüber nachdachte, dachte ich so, ich sag's mal, weil vielleicht, genau, wir kennen das immer so als wahnsinnig flippige Version der damals, ne, weil es halt quasi mit den Konventionen durchbrochen hat.
Ja.
Aber es war ja auch ganz klares Distinktionsangebot für die Leute, die es halt eben spielen konnten. So von wegen, hier gibt's Möglichkeiten, sich als Musiker zu identifizieren und zu sagen, ja, aber zu denen da gehöre ich nämlich nicht. Man muss schon ein bisschen ein gewisses Know-how mitbringen und dann sind wir hier die richtig coolen. Was ja auch normal ist in subkulturellen Strömungen, so. Das wird ja immer gemacht. Aber eigentlich ist das nicht etwas Konservatives, weil es ausgrenzend ist.
Also der Niedergang des Jazz begann mit Charlie Parker. Können wir das so sagen?
Nein, ich liebe alles, was ab Charlie Parker stattfindet. Eigentlich ja so, ne, wir sind ja total verhaftet wenn es um den Blick auf Jazz geht, ist ja eigentlich alles ab Hardbop für uns das Nonplusultra. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie Glenn Miller Platten hören würden oder das irgendwie wahnsinnig toll finden, sondern eigentlich, was wir wirklich interessant finden, ist alles ab 1950 oder so, ne? Mitte 50er.
Ja, schade eigentlich, ne?
Ja, ist es schade oder gut? Ich weiß es nicht. Also genau, du hast gerade eben schon den Punk als Referenzraum aufgemacht, aber Punk ist doch wirklich da was anderes, weil da ist doch erstmal das Angebot für alle da.
Ja, ich weiß,
du musst ja nichts mitbringen an Können.
Ja, ich langweile mich auch selber immer mit dieser Punk-Referenz. Punk ist für mich, glaube ich, einfach immer ist so Sinnbild für Umbruch in einer kulturellen Strömung, der so alles Alte wegwischt und dann das Neue schafft. Aber ich könnte jetzt auch wahrscheinlich Marcel Duchamp und seine Readymades nehmen und sagen, das ist irgendwie, das hat den in der Kunst alles revolutioniert. Also alles, was so weggeht vom Handwerk. Und das können wir über den Bebop ja nicht sagen.
Ja.
Das ist vielleicht am ehesten dann doch der Free Jazz, der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, eure Skalen zu üben. Es ist ein bisschen auch eine Entwicklung, die es ja auch im Hip-Hop gab. Also als dann dieser, so wie sag ich mal, Trap-Rap plötzlich kam und die Triple-Reime der älteren Generation plötzlich abgemeldet waren, weil man einfach nur so rappt, ich rapp immer so.
Lama, und jetzt kommt Klammerer, das für die Rap-Fans auch so.
Jazz. Skrr, Lama, Klammerer, Jazz.
Für die Rap-Fans kommt es wahrscheinlich auch so ähnlich verstaubt vor, wenn dann halt dieser Bildungsbürger-Rap aus den 90er Jahren irgendwie Leute irgendwie immer noch nach Double Rhymes suchen und solche Sachen. Das ist ja, aber ist ja, so blicken wir doch auch auf die Jazzmusik. Also, so, wie wir quasi die Ausbildung wahrgenommen haben, haben wir das ja auch immer als wahnsinnig verstaubt. Gerade dieses, was ich halt eigentlich ja abgrenzen wollte, ne? Also, das ist ja eigentlich die Grundlage für unsere Ausbildung ist Bebop, Hardbop. So, eigentlich ab Hardbop sagst du immer.
Ja.
Aber trotzdem ohne den Bebop nicht möglich gewesen wäre. Da wird es eigentlich erst möglich, so eine pädagogische Parameter anzusetzen, die halt quasi es möglich machen, das Ganze in der Hochschule lehrbar zu machen. Wir sagen ja auch immer, diese Art und Weise der Vermittlung, der pädagogischen Vermittlung von dieser Musik ist eigentlich konservativ, wahnsinnig verstaubt. Dabei ist ja eigentlich historisch gesehen Bebop nicht etwas Konservatives gewesen, sondern die Vertreter dieser Musik würden ja eher immer sagen, so, das ist absolut das Flippigste, was es überhaupt gab.
Ja, aber.
Ist irgendwie widersprüchlich, finde ich. Also ich komme da nicht so richtig zum Punkt, weil ich sehe da nur so, genau, dass das, was wahnsinnig flippig sein sollte, auf einmal die Grundlage ist für die Akademisierung einer Musik.
Ja.
Da erkenne ich Widersprüche, so, die ich nicht so richtig auflösen kann.
Ja, also ich glaube, das progressive Element im Bebop ist ja, glaube ich, die Abgrenzung von der kommerziellen, das Antikommerzielle.
Ja.
Und das ist ja was auch viele kulturelle oder musikalische Strömungen eint. Im Jazz der frühen 40er Jahre war es ja quasi so, dass eigentlich das Nonplusultra im Jazz war der Big Band Jazz. Weil man quasi so in New York der 30er, 40er Jahre mehrere so Clubs hatte mit Housebands und auch Jazzveranstaltungen immer Tanzveranstaltungen waren. Da wurde dann der damals moderne Lindy Hop getanzt. Und das waren auch Orte für junge Leute. Und Jazz war aber natürlich auf eine Art, war gar nicht so sehr so Musik in Kleinensembles, sondern also die wirklich erfolgreichen Jazzbands und Jazzplatten waren Big Band-Platten.
Ja.
Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, ne? Sachen, die wir heute noch kennen. Und dann tat sich da irgendwie so eine Szene auf, ist auch wirklich ein Club in New York, das Minton's Playhouse, wo so Charlie Parker, Monk und so abhingen und Bebop spielten. Also so eine kleinere Ensemblemusik, nicht so tanzbare Schlagzeuggrooves, freiere Form, nicht so catchy Melodik. Und das war ja irgendwie, da steckt natürlich eine Verweigerung dieses Kommerziellen drin. Also eher auch einen Fokus auf die Musizierenden, weil ja Big Band Jazz auch oft ausnotiert ist zum Beispiel. Ne?
Ja.
So, und da ist was Antikommerzielles drin, aber das ist nicht, wie sagt man, das nimmt nicht jeden mit, weil die Botschaft von Bebop ist nicht, jeder kann es, sondern ist.
Oder wir schließen alle ein, sondern es ist auch so, es hat ein ganz klares Abgrenzungsmoment gegen sehr viele andere, ne?
Würde ich auch sagen. Ja, und das hat ja auch Jazz bis heute, muss man ehrlich sagen. Dass natürlich Jazzmusiker gerne sagen, also was ihr da macht mit eurer Popmusik oder so, das kann ja eigentlich jedes dressierte Meerschwein. Aber wenn man Bebop spielen kann, dann kann man wirklich alles spielen. Ist auch so ein Spruch, oder? Auch oft gehört.
Ja, ja. Ja, klar, das ist die Grundlage, wenn du die Sprache beherrschst, kannst du sprechen. Also du musst erst sprechen lernen, um dich auszudrücken.
Ja.
Genau. Das wurde mir auch oft gesagt. Warum schreibst du hier eigene Stücke?
Ja.
So, das ist überhaupt noch nicht die Zeit für dich. So, sondern ja. Du musst erstmal das Alphabet lernen.
Ja. Es ist aber auch ein bisschen die Frage, ich finde es einen legitimen Anspruch zu sagen, ich mache was auf einer Bühne oder ich mache eine Musik, die jeder machen könnte, ist jetzt für mich aber keine zwingende Voraussetzung, damit ich es cool finde. Ich kann durchaus den Reiz verstehen von Musik, die nicht jeder spielen kann.
Ja.
Das finde ich eigentlich auch okay.
Finde ich irgendwie auch okay. Ich sagte nur, ich sag's mal, weil wir es ja jetzt so aufdröseln in diese Unterschiede zwischen den unterschiedlichsten Wirs und Ichs, weil was mich interessiert, ist diese Art, wie von links auf Gesellschaft geguckt wird, ist vielleicht Jazz ganz gutes Abgleichungsangebot, weil ich wollte da auch nochmal weitergehen mit den Ichs im Jazz, weil die sind ja auch besonders präsent. Also zum einen, ich liberal, wo bekomme ich eigentlich die beste Gage her? Große Frage im Jazz. Wo ist der beste Gig? An wem muss ich mich halten, damit ich am Ende den besten Gig bekomme? Und das ist ja schon auch, spielt für viele Musiker auf jeden Fall eine große Rolle. So, auch natürlich auch Jazzmusiker. So. Also dass es rein idealistisch wäre, so, dass, wie es ja der Coburger behauptet, dass das die Grundlage wäre, ich weiß nicht, ob ich da ganz mitgehe. Also dafür spielt dann Geld dann doch auch eine zu große Rolle, und was ja natürlich aber auch mit unserer Gesellschaftsstruktur zusammenhängt, also ohne kannst du halt nicht.
Ja.
Aber auch dieses so, ich habe schon Jazzmusiker kennengelernt, die sehr danach entscheiden, so, also nach wirtschaftlichen,
also so fair, oder?
Wirtschaftlichen Entscheidungen, ja, irgendwie fair, genau. Aber ist auf jeden Fall ein Ding. Und das linksliberale Ich wäre ja mein persönlicher Ausdruck. Muss wertgeschätzt werden. Also.
Ja, also wo ich es nicht so ganz hinterherkomme, das Gefühl, es wird irgendwie versucht, da in deiner auch wirklich spannenden Herleitung so ein bisschen einen Musiker zu einem, so in Gänze zu einem Arbeiter im marxistischen Sinne zu machen. Also jemand, der seine Lebenszeit eintauscht, um entfremdet von sich, also von seiner Arbeit, Geld zu erwirtschaften, nichts zu tun hat mit dem, was er da macht, um da sein Leben mit zu finanzieren.
Also ich möchte erstmal schon klarstellen, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich auf Kultur Menschen blicke, sondern dass das die Art und Weise ist, wie ich beobachte, dass von links auf Gesellschaft geblickt wird.
Ja, ja. Nur ich glaube, dass Künstler sein, wenn wir über sowas reden wie individuellen Ausdruck, das ist ja eine Arbeit, die ist ja eben gerade nicht entfremdet.
Ja.
Und ein Musiker, ist wirklich auch nur ein kleiner Teil vom Musiker sein zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich damit Geld verdienen kann, oder ich mache das jetzt, weil ich der Gesellschaft irgendwas geben möchte. Sondern Musiker sein ist erstmal ein sehr individualistischer und auch ein sehr egozentrischer Blick auf die Welt oder Ansatz, in Beruf zu gehen. Aha. Ich kann da nicht so ganz mitgehen, dass jetzt der Herr, der mich hier im Netto an der Ecke an der Supermarktkasse bedient, irgendwie eine große Überschneidung hat mit dem Ansatz von jemand, der Jazzmusiker ist. Nein, weil es ist, weil das stimmt einfach nicht. Da lügt man sich ja in die Tasche.
Ja.
Ich mache eine Arbeit, die auch einen gesellschaftlichen Sinn hat und einen Platz hat, aber jetzt erstmal nicht wirklich was mit mir zu tun hat. Das ist bei Musikern ja nicht so. Gerade bei Jazzmusikern, wo es sehr stark darum geht, wie komme ich weiter, wie feile ich an meinen Fähigkeiten, wie drücke ich mich noch besser aus.
Wir hatten ja öfter schon und auch in dieser Folge gemutmaßt, dass da Motivationen vorherrschen, die losgekoppelt sind von wirtschaftlichen Vorstellungen, von kommerziellen Ideen.
Ja.
Und das ist in diesem Interview ja auch gesagt worden, dass es eigentlich so die Grundlage wäre. Und wenn das wirklich so ist, dann ist dieses Modell vielleicht nicht ganz anwendbar. Aber natürlich ist trotzdem auch es spielt eine Rolle, dass der Herr an der Supermarktkasse möchte auch, dass der Mindestlohn höher ist, weil sonst reicht's halt eben nicht.
Ja.
Das geht dem Jazzmusiker im Birdland auch so. Also der möchte auch, dass das mehr ist.
Ja,
so, da gibt es Überschneidungen. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen. Du musst deine Miete bezahlen am Ende. Ist ja klar.
Das würde ich auch nicht in Frage stellen, dass natürlich jeder, der an der Gesellschaft teilnimmt und Musik machen, ist auch ein Teil von Gesellschaft, auch den Wunsch hat, von seiner Haupttätigkeit zu leben und ein würdevolles Leben zu führen mit der Tätigkeit, die er macht. Nur ich sehe da trotzdem bei Leuten, die Musik machen, nochmal eine starke Differenzierung zwischen so einem Entfremdungsmoment, den das Spiel im Musical hat, meinetwegen. Also ja. Da kommt eine Broadway-Produktion nach Hamburg, bekommst deine Noten, es ist streng hierarchisch, du bist da angestellt oder was weiß ich, als freier Mitarbeiter und unterliegst so ganz vielen beruflichen Strukturen, die jetzt wahrscheinlich eher vergleichbar sind mit einem Supermarkt als so einen ich spiele Jazz im Club.
Ja.
Da sehe ich irgendwie schon nochmal einen Unterschied, jetzt auch nicht komplett in der Struktur, aber schon in der Qualität von Ausleben der Persönlichkeit auf der Bühne, der Verwirklichung der eigenen künstlerischen Vorstellung.
Ja.
Gestalten. Also.
Gut, wir werden es nicht ganz klären können, inwieweit das anwendbar ist oder nicht. Aber es gibt ja Beobachtungen und Überschneidungen, die offensichtlich sind. Also wie gesagt, das utopische wird, finde ich, tut sich in der Gesellschaft ähnlich schwer wie in der Jazzmusik. Also genau, es gibt einfach keine Gewerkschaft. Die Ausgrenzung von bestimmten Bevölkerungsgruppen und Klassismus, wie es halt in der Jazzmusik erhofft wurde, wurde ja nicht überwunden. Es ist ja nicht so, dass das funktioniert hätte, so, aber es gab die Behauptung und die große Hoffnung, dass es auch anwendbar auf die Art und Weise, wie wir eigentlich auf Gesellschaft blicken, finde ich, da gibt's eine Überschneidung.
Ja.
Und wer hängt eigentlich mit wem rum?
Ja.
Entscheidet sich ja auch oft an ähnlichen Kontoständen.
Ja.
Also auch unter Musikern.
Ja.
Muss man auch sagen.
Ja.
Also, und das hat natürlich auch was mit Erfolgsniveau zu tun.
Ja.
Und diese Erfolgsniveaus werden oft ähnlich entlöhnt und so. Und
ja.
da wurde, genau, Klassismus eigentlich auch unter Musikern nicht überwunden.
Nein, also, Musiker sind ja die schlimmsten Tribalisten. Also da wird ja gerne nur in seinem Kreis rumgehangen und auch, es wird auch viel gelästert, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja.
Und viel die Nase gerümpft über irgendwie was anderes. Kann auch nur eine andere Stilistik sein.
Ja, genau. Also wir lassen die Frage mal offen, ob jetzt Jazz wirklich das perfekte Spiegelbild unserer Zeit, unserer Gesellschaft ist, wie von links auf Gesellschaft geblickt wird, ob das gut anwendbar ist. Ich fand nur mal, das ganz gut, hat mir Spaß gemacht, das mit dir abzuhandeln,
ja.
Richard. Viel ja. gelernt.
Ich dachte, ich bin Markus.
Ach ja, aber er sagt immer, Richard, viel gelernt.
Ja.
Obwohl auch Markus derjenige ist, der die Themen setzt. So.
Ja.
Das ist ja bei uns eigentlich auch ein bisschen
ja,
so. Das Schöne, Markus bringt das Thema mit und Richard
ja.
kommentiert. Und dann ja. sagt der Markus am Ende viel gelernt, weil der Richard ist ja der Philosoph.
Ja, richtig. Wobei du heute ja. eher der Philosoph warst. Aber ja. gut, so wechseln also, wir die Rollen.
Genau. Okay, dann sage ich jetzt mal Tschüss.
Genau.
Wir freuen uns natürlich, dass Universal und TikTok sich geeinigt haben. Jetzt kann ich wieder loslegen da.
Ja.
Es wird rausgehauen auf TikTok. Ich bin am Start, denke ich mal. Nächste Woche fange ich an. Ich muss nur mal gucken, ob ich die App irgendwie noch finde. Ich meine, ich habe so viele Apps auf dem Handy. Ich kann das immer nicht auseinanderhalten. Man sollte sie nach Farben sortieren.
Ja, sehr gut. Ja.
Okay,
dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jo. Bis dann.
Bis dann, ciao.
Moin, ciao.